Psalm 32, in den ausgelegten Bibeln, Seite 525. Psalm 32. Wir hatten gestern Abend einen eindrücklichen Abendgottesdienst. Da merken wir, wie das ist, wenn Christen so viel Mut gewinnen, über persönliche Dinge ihres Lebens zu reden. Das hilft, weil das sofort überspringt in unser Leben hinein. Und das ist auch bei den Psalmen so hilfreich. Wir haben ja die ganze Predigtreihe überschrieben, persönliche Erfahrungen mit Gott. Heute weggewischte Schuld. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. So ein Willensentschluss, jetzt will ich's. Jetzt will ich's nimmer länger im Dunkeln lassen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Seid nicht wie Rosse und Maultiere. Ich bin biologisch immer ein bisschen schwach, aber ich würde sagen, seid nicht Esel statt Maultier. Die ohne Verstand sind, denen man Zaum und Gebiss anlegen muss, sie werden sonst nicht zu dir kommen. Der Gottlose hat viel Plage, wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jauchzt alle, ihr Frommen. Herr, führ uns dahin, dass wir auch so fröhlich werden. Heute. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zu den modernen Errungenschaften unserer Zeit gehören auch die großen religiösen Durchbrüche, von denen so viel gesprochen wird und die so sehr gefeiert werden. Zu einem dieser neuen religiösen Gefühle unserer Zeit gehört, dass viele Menschen sagen, wir leben nicht mehr im finsteren Mittelalter. Land auf, Land ab, in der Presse, in der öffentlichen Meinung, im Fernsehen, kommt das an, wo man zur Tat gerufen wird und wo man nicht mehr das alte Thema von der Sünde und der Schuld anspricht. Der moderne Mensch, der packt doch die Aufgaben der Zukunft an und gestaltet die Welt und schafft das Übel ab. Von Schuld zu reden, nur zu reden, ist im höchsten Maß gefährlich. Und unheimlich. Durch diese christlichen Worte, die da von der Schuld gesprochen wurden, haben ja manche Leute schon eine ganz gefährliche Entwicklung genommen und haben ihren psychischen Knacks weg. Hören Sie sich mal um. Da wurden viele gehemmt schon in ihrer Kindheit durch ihren frommen Großvater, der ihnen das Gewissen weckte. Und dann wird in der Therapie den Rat gegeben, machen Sie sich bitte frei von allen Fesseln. Verwirklichen Sie sich selbst und vergessen Sie, ja von Schuld wird schon gar nicht mehr gesprochen, vergessen Sie die Gefühle, die Sie bedrängen. Sie brauchen das beim besten Willen nicht zu haben. Wir leben in einer neuen Zeit und setzen uns neue Maßstäbe und neue Lebensordnungen. Ich denke, dass sogar manche von Ihnen, die jetzt hier im Gottesdienst sind, von diesen Fragen bedrängt werden. Es sind ja viele, die auf sie einreden und sagen, bist du dir auch bewusst? Mit deiner Entscheidung für Jesus hast du dich vielleicht in etwas hineinreißen lassen, was ja so in der Christenheit gar nicht mehr gelebt wird. Mach dich frei von diesem überholten Pietismus und lebe ein aufgeschlossenes, weltzugewandtes Christentum. Leg die Eierschalen des Mittelalters ab, der Finsternis, und lebe heute neu. Schuld. Schuld gibt es nicht mehr. Der moderne Mensch leidet nicht mehr unter seiner Schuld. Und er fragt nicht mehr, wo er Vergebung bekomme. Hör dich doch um. Das ist nur bei dir so. Du bist religiös geschädigt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass heute in unserer Welt über Schuld solche Gedanken die Beherrschenden sind. Und wenn ich heute über Schuld und Vergebung predigen will, dass es eine harte Zumutung sogar für manche in unserer Mitte sein kann. Wen bedrückt denn Schuld? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das sagen wir doch. Ich stehe vor meinem Gewissen sauber da. Darum möchte ich Ihnen zuerst etwas wichtig machen. Schuld, es ist doch die große Last auch der Menschen unseres Jahrhunderts. Große Last, die auf Menschen liegt. Schuld, sprechen wir eigentlich wirklich nicht davon? Oder ist gerade unser Jahrhundert voll davon, von Schuld zu reden? Von den Vernichtungskriegen, 50 Millionen Menschen, von der unheilvollen Nazi-Vergangenheit, die uns Tag für Tag vorgehalten wird. Ja, was ist jetzt eigentlich los? Das haben wir doch gerade so gehört. Und dann reden Sie ja dauernd von Schuld. Keine Fernsehserie, kein Fernsehabend, wo Sie nicht von Schuld reden. Und wo vom Faschismus gesprochen wird und von den Hungernden der Welt und dann immer. Aber in dieser merkwürdigen Umkehrung, und da wollen wir Acht drauf geben, dass man ein Paar hat, auf die kann man es ja werfen, die sind schuld. Da hat man ja die Missetäter. Wenn heute unsere jungen Leute durch die Straßen ziehen, das ist nicht böse, wenn man durch die Straßen zieht und wenn man für Gerechtigkeit demonstriert, aber ist nicht eine Verschiebung hier geschehen, dass man Schuld anprangert, man hat die Mächte gefunden, die Strömungen, die Schuldigen, da ist es, da klagt sie an, da macht sie fertig. Meine Schuld? Fragen Sie junge Menschen nach ihrer Schuld. Meine Väter haben mich falsch erzogen, meine Mutter, mein Elternhaus, ich habe mich frei gemacht, Gott sei Dank kann ich mit 18 weg. Meine Schuld? Nein. Wo? Schulderkenntnis fehlt, persönliche Schulderkenntnis. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann können wir solche Zeiterscheinungen erkennen und merken, das ist nicht eine moderne Zeiterscheinung, sondern die altmodischste, die es gibt. Da war doch einer ganz am Anfang, Kain hieß er. Und als Gott ihn auf seine Schuld anspricht, reagiert er wie ein moderner Mensch heute und sagt, ich, was geht mich das an? Ich bin von meinem Gewissen, habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich stehe gerade da. Und jedes Kind denkt, was ist da bloß los, dass ein Kain so falsch leben kann? Lügt er einfach? Oder glaubt er vielleicht selber daran? Das ist so schwer zu beantworten wie bei Menschen heute, wie bei uns. Dieses Reden, ich kann nichts dafür, ich bin doch gar nicht schuld. Obwohl jeder Außenstehende sieht, niemand anderes ist schuld als der eine Kain. Nur er selbst sieht es nicht. Warum hat eigentlich dieser Kain das von sich weggeschoben und hat gesagt, ich habe mir nichts vorzuwerfen? Warum? Er braucht irgendwo ein Stück Lebenssicherheit. Er kann ja mit seiner Schuld nicht leben. Er kann ja sich gar nicht dazu stellen, weil in dem Augenblick kann er nicht mehr weiterleben, wo er seine Schuld bekennt. Das, was geschehen ist, ist so furchtbar. Und darum ist der Betrug, den er beginnt, diese Lüge, letztlich nur der Versuch, überhaupt sein Leben zu retten. Und da werden wir von der Bibel bei dem Punkt getroffen, der so aktuell ist. Wir brauchen unsere Lebenssicherheit. Ich kann doch vor meinen Mitmenschen nicht zugeben, was ich schuld habe. Wenn nur die jetzt neben mir in der Kirchenbank wüssten, was in meinem Leben alles drin war, was nur Gott weiß. Ich würde schamrot hinauslaufen. Wenn Sie wüssten, mein Leben, würden alle schamrot weglaufen. Meine Selbstsicherheit gebietet es. Vielleicht ist es sogar gerade die Tücke, dass wir versuchen, mit all dem, was wir reden und arbeiten, uns so ein Stück Sicherheit herzunehmen und uns so langsam, aber sicher einen guten Ruf anzulegen und sagen, wir sind doch ganz nette Leute. Und dann empfinden wir das, was Gott uns immer wieder sagt, als die große Störung. Warum rührt denn Gott immer wieder an den wunden Punkt? Wir sind doch froh, dass wir gerade meinen, über manche Entgleisungen unseres Charakters wegzukommen. Und dann gestehen wir es ganz freimütig zu, dass wir Fehler haben. Sicher, kein Mensch ist fehlerlos. Es passieren uns ja so kleine Dinge immer mal wieder. Aber Schuld vor Gott, als deren Quittung der Tod am Ende kommt, die leugnen wir. Und da fliehen wir davor und akzeptieren sie nicht. Und da spricht dieser Mann aus einer persönlichen Erfahrung, dieser Beter, und sagt, ich habe es ja auch vertuschen wollen. Ich habe leben wollen wie kein. Und ich sage es noch einmal, man kann sogar subjektiv ehrlich sagen, ich habe keine Schuld. Ich glaube, dass die meisten Menschen heute überzeugt sind, dass sie ehrlich dabei sind, wenn sie dies sagen. Aber er sagt, das verlagerte sich bei mir dann in den Körper. Und er deckt hier auf, wie unser Körper, unser Leben zusammenhängt. Geist, Seele und Leib. Und Dinge, die wir sogar in einem ganz verkrampften Akt verdrängen, dass sie sich plötzlich auf den Leib schlagen und dass so viele Erkrankungen unseres Körpers darin ihre Ursache haben, dass wir in einer ganz großen Lüge leben vor Gott. Ich bin doch recht, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich stehe vor meinem Gewissen sauber da. Und das Ganze hat sich längst verschoben. Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen. Da wird uns von der Bibel in einer prophetischen Weise gezeigt, wie unser Jahrhundert unsagbar unter Schuld leidet und nicht einmal weiß, wie sie dies loswerden kann. Und wenn Sie es nicht der Bibel glauben, dann fragen Sie doch die Ärzte, die sagen, die meisten Krankheiten, die wir in unseren Sprechzimmern behandeln müssen, die können wir gar nicht mit der Chemie behandeln. Da müssen wir sprechen mit den Menschen. Das ist eine Verlagerung, weil wir doch spüren, dass das falsch ist, was wir leben. Die Eltern, die vor ihren Kindern diesen sicheren Eindruck machen, die längst doch in Frage gestellt sind und die immer noch das festhalten wollen, dass alles korrekt war. Und die jungen Leute, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen und merken, dass sie selbst in der Ungerechtigkeit leben. Die sich auf die Bergpredigt berufen und sie gar nicht leben wollen und können. Das ist doch solch eine Unaufrichtigkeit, die wir immer wieder probieren und uns schier zerbrechen lässt. Der Mann spricht aus seiner persönlichen Erfahrung, die Hand Gottes lag schwer auf mir. Kann man das heute sagen von diesem 20. Jahrhundert? Die Hand Gottes liegt schwer auf den Menschen. Genau da. Jeder Mensch hat ein Heimweh nach Gott, aber gerade, dass die meisten Menschen vor Gott fliehen, dass sie gar nicht mehr den Zugang finden, auch zur Gemeinde, zum Wort der Bibel, ist dieses ganz wahrhaftige Empfinden, dass Gott mich an meiner Schuld anspricht. Und das erträgt man gar nicht. Es macht mir viel Not, wenn ich daran denke, dass heute im Gottesdienst Menschen drin sind, die vielleicht seit langem zum ersten Mal wieder in den Gottesdienst mitgingen und die es schier zerreißt, die wollten aufstehen und hinauslaufen, denn so direkt wurde noch nie von den Dingen gesprochen. Sie müssen sagen, es ist wahr und sie können es gar nicht sagen. Sie können es vor ihrer Ehefrau nicht eingestehen und vor ihren Freunden, weil sie ihr ganzes bisheriges Leben in Frage stellen müssen. Sie haben doch bisher mit ganzer Überzeugung gesagt, ich glaube das nicht, ich lehne das ab. Und jetzt liegt die Hand Gottes schwer auf mir und die Hand Gottes packt uns immer an der Stelle meines verfehlten Lebens. Denn ich kann doch gar nicht anders leben als auf Gott zu, als auf ihn hin. Alle Dinge des Lebens kommen von Gott und sind von ihm her. Kein Mensch kann das bestreiten, das weiß jeder. Schon von seiner menschlichen Existenz muss er es wissen. Aber er kann es nicht leben, weil im konkreten Fall er sein ganzes Leben umstellen müsste. Er müsste ja aufhören, in so und so vielen Stellen mit der Ungerechtigkeit. Ich müsste ja mich ändern. Und dann liegt die Hand Gottes auf mir. denke immer wieder, wenn ich ins Krankenhaus gehe und mit Kranken sagen, darf ich mit ihnen beten? Das ist für Menschen unheimlich. Da werden manche käsbleich. Die Hand Gottes, die sie wiederholt, die gar nicht verstehen, ich darf doch vor Gott mein Leben befreien lassen. Ist nicht all das, was wir heute als moderne Theologie bezeichnen, letztlich nur der Versuch, aus Gott einen frommen Talisman zu machen? Und den Gott, der Recht richtet und Schuld Sünde nennt, den wir entmythologisieren wollen. Der Versuch, die Bibel harmlos zu machen, dass es unser Leben nicht mehr trifft. Dabei will doch Gott unser Leben ändern und heilen. Was wir hier leugnen, was jeder so nach seinem Gutdünken sich zurechtreibt, wie er seine Religion sich baut, das fehlt ja immer das Entscheidende, dass Gott mich heute herausholt aus der Gottferne. Das sind immer die wesentlichsten Punkte weg. Das können Sie prüfen in dieser modernen Religiosität. Das Gericht fehlt, die Sühne Jesu am Kreuz fehlt und die Auferstehungskraft Jesu fehlt, die uns heute in ein neues Leben treten lässt. Ich war in den letzten Tagen ganz tief beeindruckt durch ein kleines neues Buch, das mir in die Hand fiel. Der Göttinger Humanembryologe, Embryoforscher, Professor Dr. Erich Blechschmidt, hat ein Büchlein geschrieben über das Geheimnis der menschlichen Individualität. Was ist das Wesen des Menschen? Und nach dem unheilvollen Prozess, der jetzt gerade stattfand über den Tod des Säuglings in der Münchner Privatklinik, hat das ja alles eine besondere Aktualität, wenn da im Gerichtssaal einer sagen kann, ich klage mich heute an, dass ich der Mutter nicht zur Abtreibung geraten habe, als ob da eine Lösung gelegen wäre, als ob da das Ganze nur verdeckt worden wäre, was ein Tragik geschehen ist. Da sagt ein Mediziner, es muss heute jeder Mensch die Fakten zur Kenntnis nehmen, dass ein menschliches Wesen von der befruchteten Eizelle an ganz Mensch ist. Und die biologischen Fakten kann nur einer verstehen, der Christ ist. Das ist die Folge, die dahinter steht, dass er sagt, dass dies schon die befruchtete Eizelle ganz anders ist als die des Tieres. Er ist vom Anfang an Gott ebenbildlich geschaffen. Es ist ungeheuer dramatisch, wenn ein Mediziner einfach von seinen biologischen Fakten ja nicht Gott beweisen kann, aber uns direkt dahin führt und sagt, ich kann es nur noch von dort verstehen, die ganze Eigenart, das ist nicht eine Evolution, wo ich irgendwo aufsteige, sondern von Anfang an, vom ersten Augenblick meiner Zellexistenz, bin ich Mensch, ganzer Mensch. Und das führt ihn dann als Christ dazu, dass er sagen kann, ich kann mein Leben nur von Gott her begreifen. Warum ich das Ihnen jetzt hier erzähle? Wenn schon im Zellkern, im embryonalen Zustand, ich meine Existenz nur von Gott her leben kann, wie will ich mein Berufsleben, mein Eheleben, meine Urlaubsfreuden, mein Geld anders verstehen können als von Gott her, auf ihn hin? Und da liegt die große Schuld, das Versäumnis meines Lebens, da liegt die große Verfehlung, dass ich mein Leben selbst lebe, wie kein Ich lebe und schiebe das andere von mir weg. Ich meine, ich könnte mich um Gott kümmern, wenn es mich interessiert und wenn ich ihn zur Befriedigung meiner Lust brauche. Schuld, die Last, die heute auf den Menschen liegt. Jetzt, wie wird man sie los, die Schuld? Verdrängung ist das Rezept. Red nicht mehr davon, rühr nicht dran an die Wunde. Der hat eine andere Erfahrung gemacht. Als ich meine Sünde bekannte, da vergabst du mir. Als ich mich stellte, wie lange sind wir vor diesem Bekenntnis geflohen? Wir haben es entschuldigt, wir haben es verharmlost, wir haben es bagatellisiert. Es gibt alle Täuschungsmanöver, die wir tun können. Und in dem Augenblick, wo ich mich stille, vergibt Gott. Gar nichts weiteres ist nötig. Ich kann das nicht abbüßen. Ich kann es nicht mal wieder gut machen. Ich kann es nicht einmal für die Zukunft garantieren, dass es nicht mehr vorkommt, sondern ich will es vor Gott einfach bekennen. Es ist sehr wesentlich, dass hier steht, da bekannte ich dir meine Sünde und nicht meine Sünden. Das ist ein Unterschied. Er hat vor Gott nicht nur die einzelnen Verfehlungen gestanden, sondern seine ganze falsche Grundhaltung Art seines Lebens. Sünde ist ein ganzes selbstmächtiges, eigensüchtiges Selbstverwirklichen. Ich lebe für mich, ich frage nicht nach Gott, ich lehne seinen Anspruch ab. Wenn das geschieht, das ist, ja, was ist das anders? Wir nennen es Bekehrung, nennen es, wie Sie es wollen. Eine Willenshingabe an Gott. Ich will jetzt vor Gott einmal klaren Tisch machen. Ich will die Grundeinstellung meines Lebens ändern. Ich will das aussprechen vor Gott, dass ich immer wieder Stücke meines Lebens vor ihm versteckt habe. Und hinter diesem Verharmlosen ein ganz böses, lügnerisches Manöver steht. Und in dem Augenblick brach die Freude durch. Da vergabst du mir. Und er fängt diesen Psalm ja an. Wohl dem Menschen, dem kann man gratulieren, den kann man glücklich preisen, der hat's geschafft. Das sind doch Seligpreisungen, so wie Jesus die Bergpredigt begonnen hat. Das ist der Mann, der da stehen bleibt und sagt, Herr, ich bekenne dir meine Sünde. Jetzt wissen Sie, warum eine Gemeinde immer wieder davon sprechen muss. Und dass Sie es wissen von dem, der neben Ihnen sitzt und von mir. Und wenn wir zu Grabe getragen werden, dann wollen wir das als letztes Wort hören. Es ist nicht viel mehr zu sagen von dem Leben, als dass Gott ein ganz wunderbares Wunder getan hat. Dass er täglich alle Sünden vergibt. Täglich. Und davon leben auch Christen. Tag für Tag. Und sie wollen nie den Anschein erwecken, als ob sie über all das hinaus wären, sondern sie leben von dem großen Wunder, dass Gott durch das Blut Jesu Christi Sünde vollgültig vergibt und auslöscht. Johannes sagt dann in seinem Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So wie unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns dann schon die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ich finde das ein ganz schönes Wort für uns. Wenn man immer wieder sagt, was wollt ihr eigentlich sein, wie bezeichnet ihr euch selbst, dann wollte ich ein bekennender Christ sein. Einer, der die Sünde bekennt, der das vor den Mitmenschen sagt und sagt, ich bin nicht fehlerlos, ich lebe von der Vergebung Jesu. Aber der auch das Evangelium laut bekennt in der Evangelisation, in der Mission, der sich zur Heiligkeit Gottes bekennt und zu seiner Ehre. Das Bekennen ist wichtig, das Aussprechen, das öffentliche Sagen, ich bin einer, der verfehlt gelebt hat. Da geht es dann gar nicht um die Details im Einzelnen, sondern ob wir das bereuen und loslassen wollen. Und ganz am Anfang heißt es, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurecht, in dessen Geist kein Falsch ist. Ein Mensch ohne Falsch. Die Gefahr von frommen Leuten ist ja, dass man heuchelt. Und eine Gemeinde wird vor der Heuchelei nur bewahrt, auch vor Pharisäerheuchelei, indem sie täglich ihre Sünde vor Gott bekennt und sich dazu stellt, in dem ist kein Falsch. Der gibt Gott die Ehre und er stellt sich zu den Verfehlungen seines Lebens. Ich möchte Sie bitten, dass Sie nie zu sündigen Menschen harte Worte gebrauchen, indem Sie meinen, Sie könnten einen Menschen dadurch zur Erkenntnis seiner Schuld führen. Wenn wir heute erleben, wie junge Menschen ungehemmt und ungebremst in schwierigste Verfehlungen hineinrennen, die ihr Leben zerstören. Da wollte man manchmal einen rütteln und schütteln und sagen, du machst dein Leben kaputt, bist du wahnsinnig. Wie kannst du das tun? Er läuft weiter, blind. Da fällt uns auf, dass Jesus immer Liebe, nur Liebe zum sündigen Menschen angewandt hat. Mit den Frommen hat er hart geredet, mit den Pharisäern, mit den Zöllnern und Dirnen, in einer unsagbaren Liebe. Und ich wünsche Ihnen dafür das rechte Gespür, dass Sie das Menschen spüren lassen, weil Jesus wusste, die Hand Gottes liegt schon schwer auf Ihnen. Das ist eine solche Verzweiflung, und die von Ihnen, die mit einem ungläubigen Ehegatten zusammenleben müssen oder mit ungläubigen Kindern in der Familie sind, lieben Sie die Vergebung Jesu. Ach, wenn du es doch wissen würdest, wie dich Jesus herausholt aus deinen Verfehlungen, aus deinem ganzen Verkrampftsein, mehr nicht. Mitleid und Liebe, Am Ende des Psalms im Vers 10 heißt, der Gottlose hat viel Plage, das ist biblische Seelsorge. Das müssen Sie doch wissen, es wird doch keiner glücklich in der Sünde. In welcher Verfehlung sind Sie schon glücklich geworden? Glauben Sie, ein Ehebrecher könnte glücklich sein? Es macht doch Menschen kaputt, sie zerbrechen. Und wenn sie es leugnen mit dem Wort, dann gehen sie körperlich daran zugrunde. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, den wird die Güte umfangen. Laden Sie Menschen ein, herauszutreten in einer Willensentscheidung. Ich will meine Sünde bekennen. Diese Vergebung Gottes, die hier geschieht, die macht nicht eine billige Gnade, wie man so oft sagt. Die verändert unser Leben von Grund auf, weil es die Abkehr von den falschen Wegen ist und der Wille, hineinzutreten in den Gehorsam Gottes. Noch ein letztes Wort muss ich hier sagen, das macht sicher und fest. Der Ausgangspunkt war ja, dass wir wohl gespürt haben, die heutigen Menschen suchen ein wenig Sicherheit und wir behaupten uns manchmal so stark, gerade gegen das Reden von der Sünde und beharren da, ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil wir Sicherheit suchen. Und wir empfinden dieses Reden der Bibel von Sünde und Schuld als die Verunsicherung des Menschen, als das Hemmen seiner Entwicklung. Ich könnte es Ihnen jetzt erklären, im Marxismus ist es großartig nachzuweisen, ist das Thema bei meinen Missionsabenden, die ich immer halte, warum die Marxisten die christliche Verkündigung nicht zulassen können, weil sie vom Optimismus des Menschen beseelt sind. Und das regt sie immer auf, dass die Christen so einen Dämpfer bringen und sagen, aber der Mensch hat Sünde. Die große Aufforderung in der DDR einst an die Bischöfe, das war in den 70er Jahren, dass das Wort Sünde in der theologischen Literatur nicht mehr vorkommen dürfte. Warum bewegt das die, Herrn Honecker und so weiter? Weil der Optimismus des Menschen gebremst wird und bei uns ist doch nicht anders. Redet doch in der Kirche nicht so viel von der Schuld, sondern redet von den großen politischen Aufgaben, die wir anpacken müssen und ermutigt die Christen. Aber wir jagen die Leute in ein furchtbares Abenteuer hinein. Sie haben weder die göttliche Kraft empfangen, noch den Segen Gottes, in dem sie das tun können. Darum ist hier in diesem Psalm davon erzählt, dass die Vergebung Gottes uns sicher und fest macht. Wer die Vergebung empfangen hat und seine Sünden bekannt hat, der kann jetzt ganz ruhig leben. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Und wieder sind wir bei den Ängsten. Wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, sie können sich unter Gott zurückziehen. Ich war am letzten Sonntag traurig, das passiert immer nach der Predigt, wenn ich was vergessen habe. Aber es war ja Zeit zum Aufhören. Habe ich das vergessen, dass man zu Gott sagen muss, der Herr ist mein Licht, mein Heil und hier wieder mein Schirm. Das kann doch nur der sagen, der von Gott Vergebung empfangen hat, der sich offen zu seinen Verfehlungen stellen kann, sagt, das weiß ich. Ich habe viel in meinem Leben falsch gemacht und ich bin bedrückt und traurig und oft falle ich vielleicht sogar in eine regelrechte Depression und dann holt mich der Herr heraus, indem ich auf ihn blicke. Und das Kreuz Jesu ist mir die Bekräftigung, dass er mich nicht loslässt, sondern dass er für mich starb und dass die Sünde mich nicht hinunterreißen darf, sondern dass er mich erlöst und mich zum neuen Leben führt. Ich will dich errettet gar fröhlich rühmen. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Wie geht's jetzt weiter? Dass ich nicht wieder abirre von seinem Weg. Das ist ein schönes Bild gebraucht, dass Gott uns mit den Augen leitet. Sei doch nicht wie die Esel, die muss man festbinden. Sei doch nicht wie ein scheues Pferd, das galoppiert davon und dann muss man da oben in den Mund, hinter die Zähne, ein Saumzeug reinlegen, dann kann man es zurückziehen. Wer noch mit Gäulen Umgang hat, der weiß, dass es ganz schwierig ist, ein scheues Pferd zu bändigen. Das kann man nur durch, indem man hier ihm ins Saumzeug fällt und es zurückreißt. Das gibt's auch bei Christen, dieses fanatische Losrennen in der Sünde und auch in der selbstgewählten Frömmigkeit. Sei doch kein Esel, sagt er. Sei doch kein Esel, sondern lass dich leiden mit den Augen. Ein Bild. Neulich kam ein Konzert im Fernsehen. Am Sonntag haben Sie es noch gesehen. Händels Wassermusik. Und der Dirigent hat am Schluss was ganz Nettes gemacht. Er hat bloß noch mit den Augen dirigiert. Es war ganz tief eindrücklich. Kein Finger hat sich an ihm mehr gerührt. Und er hat dieses Stück noch einmal spielen lassen und nur mit seinen Augen seine Musikanten angesehen. Leben Sie so auf Augenkontakt mit Gott. Sie wissen im Bild, ich kann ja Gott nicht sehen, leben Sie so direkt mit seinem Wort, dass Sie Entscheidungen fällen können, die heute von uns gefordert sind. Aus der Vergebung heraus, dann lähmt uns die Sünde nicht. Das ist nicht wahr, dass uns das niederdrückt. Im Gegenteil, dann redet man eben ab heute nicht mehr davon. Und Sie brauchen nicht nachts schweißtriefend aufwachen und an die alten Verfehlungen denken, sondern sagen, heute habe ich es ins Meer geworfen der Vergebung Gottes. Ab heute will ich nicht mehr daran denken. Vergeben und vergessen, weggetan. Und das ist meines Lebens Ruhm. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Wir brauchen nichts anderes sagen. Das ist das Wunder, das in meinem Leben geschehen ist und von dem ich nicht mehr loskomme und das mich so fröhlich macht. Freut euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, ihr, die ihr eure Sünde bekannt habt, heute dem Herrn hingelegt habt, ihr von Gott Gerechtgemachten, jauchzt alle, ihr Frommen. Amen.